Ich habe mal ein sehr interessantes Buch gelesen vor einiger Zeit. Der Titel lautet »Jeder kann zum Mörder werden«. Die Autorin ist Nala Zaini. Sie ist forensische Psychiaterin, das heißt, die Frau hat die Aufgabe herauszufinden, ob Mörder voll zurechnungsfähig waren bei ihrer Tat oder ob sie psychische Störungen aufweisen, die sie schuldunfähig machen. Und sie berichtet in diesem Buch von ihren Gesprächen mit Mördern im Gefängnis und beschreibt deren Motive und Taten. Sehr interessant. Frau Zaimé kommt nach ihrer langjährigen Erfahrung zu dem Ergebnis, dass alle Mordtaten zutiefst menschlich sind. Und sie schreibt, dass es keine sogenannten Bestien oder Monster gibt, sondern nur Menschen, die Böses getan haben. So sagt sie wörtlich, die Böses getan haben. Und sie setzen sich dafür ein, dass die Täter es verdient haben, als Menschen auch geachtet und behandelt zu werden, auch wenn man sie bestrafen muss. Warum? Weil es Menschen sind wie du und ich, mit Gefühlen, wie wir sie auch kennen, die aber leider ihre Gedanken und ihre Gefühle wie Angst und Selbsthass, Eifersucht und Habsucht und so weiter, diese Gefühle nicht unter Kontrolle hatten. Nur ganz wenige Täter sind bedingt durch eine Krankheit wie zum Beispiel Schizophrenie nicht mehr sie selbst und für diese Tat dann verantwortlich. Die Autorin beschreibt dann an einer Stelle, dass sie zu diesen Gesprächen mit den Tätern immer auch ein Päckchen Taschentücher dabei hat und einsteckt, weil es häufiger passiert, dass Täter dann in diesen Gesprächen anfangen zu weinen. Und sie nennt dann drei Gründe, weshalb Täter Tränen vergießen. Und sie sagt, sie weinen um sich selbst. Sie bedauern, dass sie im Knast sitzen, sie haben aber keinerlei Mitgefühl mit ihren Opfern. Zweitens, sie weinen aus deutlich manipulativen Gründen. Durch diese Krokodilstränen, durch diese schauspielerische Präsentation von Reue, so nennt die Frau Zaimé das, wollen sie eine bessere Beurteilung von ihr bekommen. Und es gibt noch eine dritte Gruppe, gibt auch einige wenige, sagt sie, die weinen, weil sie das Leid bedauern, das sie ihren Opfern zugefügt haben. Du siehst, wenn man also man kann aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus bereuen und weinen über ein Unrecht, das man angerichtet hat. Und ich will heute Morgen deswegen einmal über dieses Thema sprechen. Echte Reue. Ich möchte uns dazu einen Text lesen, gleich vom Apostel Paulus. Und wir wollen uns zwei Personen aus der Passionsgeschichte von Jesus vor Augen führen, die bereuen, die sogar weinen über das Unrecht, was sie getan haben. Und wir werden sehen, wie unterschiedlich das war. Aber ich beginne jetzt erst einmal etwas allgemeiner mit euch über das Thema Reue nachzudenken. Wie sieht wohl echte Reue aus? Was würdest du ankreuzen, wenn du diese drei Möglichkeiten hättest, in Anlehnung an die Täterreaktionen von vorhin? Was ist echte Reue? Traurig sein über sich selbst, dass man versagt hat? Weinen darüber, dass man jetzt die Suppe auslöffeln muss, die man sich eingebrockt hat? Wäre die erste Möglichkeit. Zweitens, das Geschehene bedauern, um mit einer milderen Reaktion des anderen davon zu kommen? Oder drittens, traurig sein, weil man jemand anders Unrecht getan und ihm Leid zugefügt hat? Was denkst du? Überleg einmal, wie du selber das empfindest, wenn jemand dir Unrecht antut und er oder sie es dann bereut. Welche Art von Reue würdest du akzeptieren und als echt empfinden? Ich würde hier mein Kreuz machen, bei Nummer 3. Dass einer Mitgefühl mit mir hat und es ihm deshalb leid tut. Aber ich habe den Verdacht, dass wir alle nicht nur diese echte Reue kennen, sondern dass wir, wie die Mörder auch, auch diese zwei anderen Arten von Reue auch kennen. Ich vermute, dass das Weinen um den Schaden, den wir anderen zugefügt haben, sich sehr in Grenzen hält. Oft sind wir nur traurig darüber, dass uns sowas passieren konnte und dass es nun durch unser Versagen Scherereien und Unannehmlichkeiten gibt. Jemand schreibt, Reue ist oft nicht so sehr das Bedauern über das Böse, das wir getan haben, als die Furcht vor dem, was uns daraus erwachsen könnte. Das Bedauern nämlich, wie schlecht wir jetzt dastehen, in welchem Licht andere uns sehen und was für negative Folgen unser Fehlverhalten nach sich zieht. Aber ist das wirklich echte Reue? Ich finde, echte Reue scheint selten zu sein. Reue zu zeigen und zu äußern ist in unserer Gesellschaft ziemlich rar geworden. Ich habe mal im Internet ein bisschen recherchiert unter dem Stichwort Ich bereue. Könnt ihr auch mal probieren. Dabei habe ich eine Überraschung erlebt. Ich konnte zuerst keinen Eintrag finden zu diesem Thema, sondern alle Treffer lauteten Ich bereue nichts. Hunderte von Treffern. Ich bereue nichts. Drei Beispiele habe ich euch mitgebracht. Die Popgruppe Silbermond singt zum Beispiel in einem ihrer Hits, in dem es um eine Beziehung geht, ich bereue nicht ein falsches Wort, nicht einen Augenblick. Ich nehme keinen Schritt zurück, denn ich bereue nichts, nichts davon. Jemand anders schreibt, ich bereue nichts, denn das wäre unprofessionell. Und dann noch ein Titel eines Buches über den Nazi-Verbrecher Rudolf Hess. Ich bereue nichts. Ist, glaube ich, ein Zitat von ihm selbst. Ich musste förmlich suchen, wie nach einer Nadel im Heuhaufen, bis ich noch zwei Einträge gefunden habe. Einer schrieb, ich bereue meine Eifersucht. Und dann noch, ich bereue meine Haare abgeschnitten zu haben. Eher ja eine Bagatelle. Gibt es sonst gar nichts zu bereuen oder traut man sich nicht, das öffentlich ins Netz zu stellen? Ich weiß es nicht. Deshalb eine persönliche Frage. Hättest du was zu bereuen in deinem Leben, im letzten Jahr oder vielleicht auch in der letzten Woche? Außer vielleicht so Bagatellen wie, ich habe zu viel gegessen oder ich habe mir zu viel vorgenommen oder habe vergessen anzurufen und solche Sachen. Eine Aussage im Netz allerdings habe ich gefunden, mit der ich total übereinstimme und die lautete so, nichts zu bereuen ist für gewöhnlich ein Ausdruck von unübertrefflicher Arroganz. Manchmal haben Politiker oder andere bekannte Personen der Öffentlichkeit ja was zu bereuen. Aber wie gehen die dann mit diesen Fehlern oder ihren Lügen und Gesetzesübertretungen um? Wann haben wir es erlebt, dass einer oder eine ehrlich zerknirscht vor die Kameras tritt und sagt, das war nicht okay, das war falsch, ich habe einen Fehler gemacht, das war Unrecht. Und wer würde hinzufügen, es tut mir leid, Leute. Man kann bei manchen sogenannten Entschuldigungen auch Sätze hören wie, falls ich jemanden verletzt haben sollte, oder falls sich jemand durch meine Äußerung irgendwie angegriffen gefühlt haben sollte. Aber wirkliche Reue hört sich, finde ich, ganz anders an, sieht anders aus. Da tut sich einer nicht nur selber leid, weil etwas ans Licht gekommen ist und jetzt die öffentliche Meinung voll gegen ihn ist. Wirkliche Reue ist doch, dass da einer tatsächlich über sich selbst bestürzt und traurig ist, weil er weiß, dass er andere geschädigt hat, Vertrauen missbraucht hat und so weiter und will das möglichst auch wieder gut machen. Zwei weitere Zitate noch über Reue, die der echten Reue schon näher kommen. Was ist Reue, schreibt die deutsche Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach. Eine große Trauer darüber, dass wir sind, wie wir sind. Und jemand anders sagt, Reue Das ist der Schmerz, getan zu haben, was man nicht getan haben möchte. Wir merken, echte Reue kostet schon was. Es kostet uns innere Beteiligung, einen gewissen Schmerz übers Versagen und Trauer über das, was ich getan habe oder auch eben versäumt habe. Und dann eben auch Reue darüber, was ich anderen angetan habe. Können wir denn so bereuen? Echte Reue ist selten, weil echte Reue nicht einfach ist. Und ich habe mich gefragt, warum fällt uns das bloß so schwer, aufrichtig zu bereuen? Und sich eben nicht rauszureden oder mit fadenscheinigen Argumenten zu verteidigen. Ich frage dich und mich, wann hast du das letzte Mal aufrichtig jemanden für dein Fehlverhalten um Entschuldigung gebeten? Wann hast du zuletzt deinen Herrn und Gott im Gebet echt um Verzeihung gebeten? Und aus welchem Motiv heraus? War die Reue aufrichtig oder wollten wir nur schnell wieder schön Wetter machen und zur Tagesordnung übergehen können? Wie tief geht die Reue bei uns? Umfasst sie auch echte Sinnesänderung? Denn echte Reue ist wirklich wichtig. Unser Gewissen kommt erst dann letztlich richtig zur Ruhe, wenn wir aufrichtig bereuen. Aber es geht noch weiter, noch tiefer. Der Schriftsteller und Theologe Herder sagt uns, durch der Reue niedriges Tor führt der Weg zum Glück. Ich glaube, dass das stimmt. Er gibt uns zu bedenken, dass es zu unserem persönlichen und auch ewigen Glück notwendig ist, dass wir uns beugen unter begangenes Unrecht, es zugeben und echt bereuen. Das entspricht ganz und gar den Worten der Bibel. Ohne Reue, ohne echte Reue, gibt es keinerlei Vergebung oder Versöhnung. Aufrichtige Reue hat die Macht, zwischenmenschliche Spannungen zu beseitigen und Beziehungen zu heilen. Und echte Reue ist auch die Bedingung für ein geheiltes Verhältnis zu Gott. Echte Reue ist also lebenswichtig für jeden von uns. Jemand sagte einmal Folgendes: Reue ist der Fallschirm der Sünder. Das fand ich so treffend, ein schönes Bild. Sünder sind wir ja alle, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Daran besteht gar kein Zweifel, dass wir alle oft Dinge denken und reden und tun, die Gott überhaupt nicht gefallen und die auch Menschen verletzen. Und es stimmt, aufrichtiges Bereuen ist dann wie ein Fallschirm für uns Sünder. Aufrichtige Reue rettet uns nämlich das Leben. Und nur die echte Reue tut das. Sie bewirkt, dass unser Sündenfall nicht zum tödlichen Absturz wird, sondern uns eine weiche Landung auf dem Boden eben der Vergebung und Erlösung beschert. Reue ist der Fallschirm der Sünder. Und ich lese uns jetzt einen Bibeltext, der von echter Reue handelt. Und in den Lutherbibeln und den Übersetzungen heißt es, dort auch spricht es von göttlicher Traurigkeit, die ganz eng mit Reue verbunden ist. Paulus hat es geschrieben, er hatte Probleme mit den Christen in Korinth, weil sie sich nicht nach dem Willen Gottes gerichtet haben. Und so schrieb er ihnen eines Tages im Auftrag von Jesus einen Brief, und zwar einen ganz ernsten. Und beim Schreiben dieses Briefes hat er echt Tränen vergossen, weil ihm die Sache so nahe ging, aber diese Ermahnung für die Gemeinde so wichtig war. Nun hören wir im zweiten Korintherbrief, was der sogenannte Tränenbrief von Paulus, der uns nicht mehr erhalten geblieben ist, was der in der Gemeinde bewirkt hat. Titus hat mir erzählt, wie gern ihr mich sehen wollt, wie sehr ihr das Vorgefallene bedauert und wie rückhaltlos ihr bereit seid, euch auf meine Seite zu stellen. Ich habe euch durch meinen Brief wehgetan, aber ich bedauere das nicht, dass ich ihn geschrieben habe. Als ich hörte, wie hart er euch getroffen hat, tat es mir zwar leid, aber jetzt freue ich mich darüber. Natürlich nicht deshalb, weil mein Brief euch Schmerzen bereitet hat, sondern weil dieser Schmerz euch zur Besinnung, zur Reue gebracht hat. Es war ein Schmerz, wie Gott ihn haben will. Deshalb war es nicht zu eurem Schaden, dass ich euch geschrieben habe, denn der Schmerz, wie Gott ihn haben will, diese göttliche Traurigkeit, die ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut, denn sie führt zur Rettung. Der Schmerz, wie ihn die Menschen dieser Welt empfinden, führt dagegen zum Tod. Meine Worte haben euch einen Schmerz bereitet, wie Gott ihn haben will. Seht doch, welchen Gewinn euch das gebracht hat. Soweit. Wie die Christen damals, muss Gott auch uns durch seine Worte in der Bibel immer mal wieder auf Dinge in unserem Leben hinweisen, die nicht gut laufen. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Man hört eine Predigt, liest allein in der Bibel oder ist mit anderen zusammen, liest darin und plötzlich wird uns bewusst, dass unser Reden und Handeln ganz und gar nicht im Sinne Gottes war oder ist. Ja, wir versagen immer wieder vor Gott und Menschen, verletzen andere und der Heilige Geist ist es dann, der in unserem Gewissen sagt, das ist nicht okay, lieber Heinz Werner, änder bitte dein Denken und dein Verhalten. Und wenn Gott so seinen Finger sozusagen auf unser Fehlverhalten und unsere Versäumnisse legt, dann kann das schon ordentlich wehtun. Denn das zerstört ja ein gewisses geschöntes Bild, das wir gerne von uns selber haben. Wir wären ja so gerne gut und tadellos. Wir spüren aber, wenn wir ehrlich sind, das sind wir nicht. Deshalb die persönliche Frage, warst du schon mal so richtig traurig über etwas, das du gedacht oder getan oder angerichtet hast oder auch versäumt hast? Bist du schon mal über deine eigene Fiesheit erschrocken? Sind dir schon mal Tränen gekommen über dein Versagen und dein So-Sein, wie du bist? Dann kannst du dich echt freuen, denn dann hast du Sündenerkenntnis. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der lebendige Gott durch seinen heiligen Gottesgeist schon an deinem Herzen gewirkt hat. Der große englische Prediger Spurgeon schrieb einmal über echte Reue dieses: Echte geistliche Traurigkeit über die Sünde, das ist ein Werk des Geistes Gottes. Die Reue ist eine zu liebliche Blüte, als dass sie im Garten der Natur wachsen könnte. Die Perlen wachsen von Natur in den Perlmuscheln, aber die Reue erscheint nie von selbst in den Sündern, es sei denn, dass die göttliche Gnade sie in ihnen wirkt. Wenn du ein einziges Körnchen wahren Abscheus vor der Sünde in dir hast, so ist dir es von Gott geschenkt worden. Ich denke, es ist ein gutes Gebet, wenn wir Gott bitten, Herr, bitte, gib mir echte Reue über mein Versagen. Denn wahre Reue ist wirklich segensreich. Aber leider gibt es auch falsche Reue, die ein Fluch ist in unserem Leben. Darüber müssen wir reden. Wir sehen beide Formen von Reue, die echte und auch die schlechte, im Leben von zwei Jesus-Jüngern, die schwer gesündigt hatten. Beide bereuen ihr Versagen auf sehr unterschiedliche Weise. Der eine ist Petrus und der andere Judas. Zwei Männer, die gerade auch ja in der Passionszeit, in der wir uns befinden, immer wieder in den Fokus rücken. Und sie illustrieren heute Morgen zugleich das, was Paulus am Ende seines Textabschnittes gesagt hatte. Denn der Schmerz, wie Gott ihn haben will, ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut, denn sie führt zur Rettung. Und der Schmerz, wie ihn die Menschen dieser Welt empfinden, der führt dagegen zum Tod. Petrus und Judas, vieles ist ja ähnlich in ihrer Geschichte. Es geht um Verleugnung und es geht um Verrat. Und Jesus geht mit beiden Jüngern gleich um, aber die Geschichte geht bei beiden am Ende total anders aus. Bei dem einen führt die Reue zum Leben, bei dem anderen zum Tod. Und wieder habe ich mich gefragt, warum ist das wohl so gekommen? Wie fing das alles an? Jesus hatte ja beide Jünger gewarnt. Dem Judas sagt er beim letzten Abendmahl: Ich werde in die Hände der feindlichen jüdischen Führer fallen, durch Verrat. Weh dem, durch den das geschieht. Derjenige sitzt hier mit mir am Tisch und ich reiche ihm das Brot. Und Jesus gab dann Judas ein Stück Brot zum Zeichen, dass er ihn meint. Was macht Judas daraufhin? Die Bibel sagt, er ging daraufhin weg und verließ Jesus. Und Petrus, den hatte Jesus auch vorher gewarnt und hat gesagt, ich werde leiden und muss getötet werden. Und dreimal wirst du mich verleugnen und sagen, dass du mich überhaupt nicht kennst. Aber Petrus hatte nur großspurig angekündigt, und wenn ich sogar mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Beide Jünger haben dann leider doch versagt. Der Judas hat Jesus für 30 Silberstücke an seine Feinde, die jüdischen Führer, verraten, und Petrus hat am Feuer im Hof des Hohenpriesters dreimal geleugnet, Jesus zu kennen. Schwerer Absturz der beiden, großes Versagen, eigentlich unverzeihlich. Alle beide wurden dann danach aber von Jesus auch liebevoll beachtet, angeschaut und angesprochen. Von Judas ließ Jesus sich küssen, obwohl er ihn damit verriet. Und Jesus sagte zu Judas: Mein Freund, dazu bist du gekommen. Und er nannte ihn also mein Freund noch immer. Danach ging Judas weg von Jesus und trennte sich auch von der Schar der Jünger. Und Petrus, was passierte nach der Verleugnung? Lukas berichtet uns: Da wandte sich der Herr Jesus um und blickte Petrus an, als er da in dem Hof des Hohenpriesters war. Und das muss ein unwahrscheinlicher Blick von Jesus gewesen sein. Voller Schmerz, aber ich denke auch voller Liebe hat er ihn angesehen. Und dieser Blick muss dem Petrus durch und durch gegangen sein. Und Petrus erinnerte sich daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann heißt es: Petrus, er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus bereute also schwer, dass er seinen Freund verraten hatte. Und Judas, heißt es, bereute auch. Als er sah, was er angerichtet hatte, tat es ihm leid, in Matthäus 27. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte: Ich habe gesündigt. Ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Und er nahm das Geld und warf es in den Tempel. Judas bereut, dass er Jesus ausgeliefert hat. Wie kommt es nun, dass beide Jünger, die ja so Ähnliches erlebt haben, nämlich die Warnung von Jesus, seine Liebe und Barmherzigkeit, woran liegt das eigentlich, dass die Wege der beiden so einen dramatisch anderen Verlauf genommen haben? Denn unterschiedlicher könnte ihr Schicksal ja nicht sein. Auf Petrus trifft zu: Der Schmerz, wie Gott ihn haben will, ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut, denn die führt zur Rettung. Petrus blieb auch nach seinem Versagen in der Schar der Jünger und begegnete Jesus auch wieder nach seiner Auferstehung. Und er erlebte, dass Jesus, sein Freund, ihm sein Versagen verziehen hat. Für Judas allerdings gilt: Der Schmerz, wie ihn die Menschen dieser Welt empfinden, führt dagegen zum Tod. Von Judas wird berichtet, er ging weg und er hängte sich. Beide versagen schwer, der eine kommt zurecht und der andere scheitert. Warum? Wir kennen nicht genau die Motive und die Herzenseinstellungen der beiden, aber aus ihrem Verhalten, da können wir doch Schlüsse ziehen, die ihre innere Haltung ein wenig zeigen. Petrus war total traurig über sein Versagen und er demütigte sich vor Gott und bat ihn voller Reue um Verzeihung. Er hatte Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes und Petrus liebte Jesus sehr und war bereit, ihm nach seiner Auferstehung wieder unter die Augen zu treten, stellte sich dort zu seinem Versagen und hat erlebt, dass die Vergebungsbereitschaft seines Freundes da war. Und er erfuhr dann auch die erneute Berufung sogar in den Dienst von Jesus durch dieses dreimalige Wort, weide meine Schafe, beziehungsweise die Lämmer. Also Petrus, kümmere dich um die anderen Jünger und die, die noch jünger werden. Judas dagegen wagte und wollte das alles nicht. Er war auch tief traurig über seine Tat, aber er kam damit nicht reuevoll zu Gott. Sein Untergang war eigentlich nicht seine Schuld, sondern seine falsche Reue. Entweder hat er nicht geglaubt, dass ihm noch vergeben werden kann, weil er nun den Sohn Gottes verraten hat, weil seine Schuld so groß war, oder aber er wollte sich selbst nicht vergeben, dass er zu so einer gemeinen Tat überhaupt fähig war, seinen Freund für Geld zu verraten. Dann war also nicht Verzweiflung das Motiv seines Selbstmordes, sondern das nenne ich Stolz. Dann hat er sich selbst bestraft, wollte sich nicht demütigen und sein Versagen zugeben, wollte nicht von Gottes Gnade abhängig sein und als ein Begnadigter leben, sondern wollte mit seinem eigenen Leben büßen und versuchte so, seine große Schuld zu sühnen, was natürlich nicht möglich ist. Es mag vielleicht so scheinen, dass seine Verzweiflungstat, sein Selbstmord, der Beweis für seine große Reue ist. Aber echte Reue ist etwas völlig anderes. Da bestraft man sich nicht selbst. Wahre Reue ist für unsere Seele und unser Leben immer ein Gewinn. Nach der Traurigkeit, da atmen wir wieder auf, weil Gott uns vergibt. Aber falsche Reue ist die Traurigkeit, die uns runterzieht, die uns in Selbstmitleid baden lässt. Eine Reue, die sich mit unserem Stolz und Egoismus verbündet und dann spricht, ich muss selbst büßen für das, was ich verbockt habe. Die führt in die Unfreiheit. Echte Reue ist ganz anders. Sie ist demütig und sie führt zurück zu der Person, die man verletzt hat. Echte Reue ist eine besondere Art der Liebe und schafft Versöhnung und führt in die Freiheit. Das können wir bei Petrus sehen. Judas wird uns zu einem Negativvorbild. Lassen wir uns durch dieses Schicksal doch warnen. Wenn unsere Reue lediglich Enttäuschung über uns selbst und unser Versagen ist und wenn wir uns selbst nicht verzeihen können, sondern uns selbst bestrafen, dann ist das keine echte Reue, sondern das ist purer Hochmut. Denn dann haben wir noch immer eine viel zu hohe Meinung von uns selbst. Wir haben noch nicht wirklich tief genug begriffen, dass wir durch und durch Sünder sind und dass wir zu jeder, aber auch jeder Sünde fähig sind. Und dass wir sowieso nur von Gottes Vergebung und Gnade leben. Wir können Sünde niemals selber sühnen. Aber die Frage ist schon, wie kommen wir bloß dahin, unsere Sünde aufrichtig zu bereuen? Mir hilft es, Folgendes zu bedenken. Echte Reue wird eigentlich weniger durch die Erkenntnis ausgelöst, dass ich gegen irgendein göttliches Gesetz oder gegen ein menschliches Gesetz verstoßen habe, sondern eher durch die Erkenntnis, dass ich gegen die Liebe verstoßen habe und damit der Beziehung zu einem Menschen oder auch zu Gott Schaden zugefügt habe. Ich nenne mal zwei Beispiele. Es könnte zum Beispiel sein, dass du mal mit über 0,8 Promille ins Auto steigst, losfährst und nicht bereust, dass du gegen klares Gesetz verstößt. Du bist nicht zerknirscht darüber. Aber stell dir vor, bei dieser Alkoholfahrt übersiehst du jemanden im Dunkeln, reagierst eben nicht schnell genug und verletzt ihn schwer. Dann macht dich das furchtbar fertig. Oder wenn du jemanden angelogen hast, eine Notlüge gebraucht hast, dann wird dir das in der Situation Erleichterung verschaffen. Selbst wenn du weißt, dass es gegen Gottes Gebot ist. Es wird dich aber traurig machen, wenn du dich in den anderen hineinversetzt, den du belogen hast. Wie muss der sich fühlen, wenn der entdeckt, dass du ihn angelogen hast? Und was sagt das eigentlich über eure Beziehung, dass nämlich das Vertrauen zwischen euch so gering ist, dass du ihn anlügen musst? Eine Seelsorgerin beschreibt das einmal so: Ich bin von Natur aus nicht sehr reuegefühlsfreudig, schreibt sie. Doch wenn ich mir aufrichtig bewusst werde, wie schnell und kurz angebunden ich gerade einen Menschen abgefertigt habe, oder wenn ich mir im Nachhinein, wenn mir das aufgeht, wie gut unser gemeinsamer Abend hätte sein können, wenn ich anders mitgemacht hätte, dann kann ich schon vor Schmerz über meine Lieblosigkeit und ihre Auswirkungen weinen. Diese Tränen haben eine Kraft, Verhärtetes in mir aufzuweichen und mich zu öffnen für die Qualität der Liebe, die nur Gott in mein Leben hineinlegen kann. Reue hat viel mit Beziehung zu tun. Wenn ich mich vom anderen her sehen kann, wie ich mich zum Beispiel auf seine Kosten durchgesetzt oder auch verweigert habe und was das in ihm bewirkt, dann spüre auch ich seinen Schmerz und bereue echt mein Tun. Ja, ist das nicht so? Reue hat viel mit Beziehung zu tun, mit Liebe. Du musst dir immer vorstellen, oder man kann sich das immer vorstellen, wenn du gesündigt hast, dann hast du nicht nur einen Paragraphen sozusagen in Gottes Gesetzbuch missachtet, sondern die Liebe Gottes zurückgewiesen und ihm dein Vertrauen in der Situation entzogen. Jesus hat einmal gesagt, und er sagt es immer noch zu uns: Wer mich liebt, der hält auch meine Gebote. Du kannst es auch umdrehen. Wenn du meine Gebote nicht hältst, dann fehlt dir Liebe zu mir. Sündigen hat immer negative Folgen auf der Beziehungsebene, immer. Es bedeutet nicht nur, dass Gott dir ein paar Punkte abzieht, weil du versagt hast, sondern dass euer Verhältnis gestört und getrübt wird dadurch. Und auch dies stell dir vor, es kann dir helfen, Reue zu fühlen nach Versagen und dich dazu bewegen, von Herzen um Vergebung zu bitten. Jede einzelne deiner Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. Dein Stolz und Neid, deine Unfreundlichkeit und Untreue, deine unreinen Gedanken, unrechtes Verhalten, all das hat Jesus gekreuzigt. Du hast ihm damit den Tod gebracht. Wenn wir so denken über unsere Schuld, die uns, wenn wir ehrlich sind, doch immer wieder recht kalt lassen kann, dann wird unser Herz berührt und wird sich schämen. Und wir bereuen aufrichtig, was wir getan haben. Manchmal bewegt es uns auch zu Tränen. Und wir begreifen, wie fies eigentlich Sündigen ist. Und was wir Jesus und anderen damit antun. Wahre Reue ist so: Schuld erkennen und vor Gott zugeben. Und auch wissen, ich habe eigentlich Sanktionen verdient, das heißt Strafe. Das heißt auch, sich schämen für das Unrecht, aber dann Gottes Vergebung erbeten und annehmen. Und genauso geht es Reue auf menschlicher Ebene, sieht genauso aus. Sich ehrlich Schuld eingestehen, zugeben, ja, so war ich leider, so fies. Sich schämen und dann um Vergebung bitten. Und lass uns da von Petrus und von Judas lernen. Kein Fehltritt kann so schwer sein, dass Jesus ihn uns nicht verzeihen könnte. Kein Verrat kann so groß sein, dass die Barmherzigkeit Gottes nicht noch viel größer wäre. Und keine Schuld kann so beschämend sein, dass wir daran verzweifeln müssten. Denn Jesus ist ja da. Er starb für unsere Schuld, nahm sie auf sich und er lädt uns jetzt ein, zu sich mit ausgebreiteten Armen sagte er eben dieses: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abquält mit euren Lasten, zu denen gehören auch die Sünden, das Versagen. Und er sagt: Ich will euch Ruhe geben und Frieden für eure Seele. Noch einmal zum Schluss der Spurgeon: Die wahre Reue trägt eine bestimmte, unverkennbare Hinneigung zum Heiland in sich. Wenn wir unsere Sünde bereuen, so müssen wir das eine Auge auf die Sünde richten und das andere auf das Kreuz. Oder noch besser, wir bleiben mit beiden Augen an Christus haften und sehen alle unsere Missetat im Licht seiner Liebe. Ja, versuchen wir das jetzt mal. Sieh all deine Sünde, dein Versagen, was dir vielleicht gerade in diesem Moment oder in diesem Gottesdienst eingefallen ist, im Lichte von der Liebe Jesu. Schau Jesus an. Er starb für dich, Sünder, Sünderin, und er tat es aus Liebe. Jesus liebt dich jetzt immer noch, obwohl du versagt hast. Und Jesus lädt dich ein, deine Schuld bei ihm abzuladen. In seiner Liebe will er sie völlig auslöschen. Bereue deine Sünde. Spüre, was du Jesus damit angetan hast. Bedenk, was du anderen schuldig geblieben bist, wo du sie verletzt hast. Und Jesus sieht dich jetzt in Liebe an und hofft, dass du zu ihm kommst, bei ihm deine Last ablegst und dein schlechtes Gewissen loswirst. Er will es dir wirklich abnehmen, weil er dich liebt. Und darum sprich ihn ehrlich an, sprich mit ihm und vertrau ihm, er vergibt. Und bitte sprich auch mit dem Menschen, der auf deine aufrichtige Reue vielleicht heute wartet. Amen. Du hast Erbarmen, zertrittst all meine Schuld, das wollen wir jetzt miteinander singen. Du hast Erbarmen, haben wir gerade gesungen, und Mir ist aufgefallen, dass in diesem Lied, der ja ein Bibeltext verarbeitet aus Micha 7, dass da drei Bilder sind in diesem Lied, wir haben es gerade gesungen, die von Gottes Barmherzigkeit sprechen und es konkretisieren. Was heißt das denn, dass Gott barmherzig ist? Als erstes haben wir gesungen, du zertrittst all meine Schuld und Sünde, all das Böse. Du machst Schuld unschädlich, beseitigst das, was mich umbringen will und was mich vernichten will. Ich bin so froh, dass es in der Bibel nicht heißt, du zertrittst den Sünder, vernichtest den Schuldigen. Eines Tages wird Gott zwar sein Strafgericht schicken, und wir haben von seinem Zorn auch gerade gesungen, und er wird Sünder zermalmen und vernichten. Aber jetzt, in dieser Zeit, gilt immer noch, du zertrittst all meine Schuld, nicht mich, Sünder. Ein zweites Bild, du nimmst mir meine Last. Versagen belastet das Gewissen und die Psyche. Schuld macht das frohe Leben und Vorwärtsgehen wirklich sehr beschwerlich. Und Gott will uns diese Last abnehmen, dass wir aufatmen können und wieder frei durchstarten. So ist das mit Jesus, das tut er. Und du wirfst all meine Sünde tief hinab ins Meer. Wie tief ist die tiefste Stelle im Ozean? Der Marianengraben, 11 Kilometer ungefähr, 11 Kilometer tief. Und da kommt also kein Schleppnetz der Welt irgendwie noch auf den Grund. Da kann man sicher sein, dass das niemand hochholt, kein Mensch wird das tun. Man kann sagen, da ist ein sicheres Endlager für unsere Schuld. Jesus, Gott gebraucht dieses Bild, die Sünde wird dort versenkt an der tiefsten Stelle. Das heißt, sie ist endgültig weg, belastet uns und wird uns niemals mehr was antun können. Ja, wie kommen wir in den Genuss der Barmherzigkeit Gottes? Jesus sagt es eben, komm zu mir. Ich nehme euch die Last ab, vergebe euch, mach euch frei. Das ist wirklich Grund zum Feiern. Und so sagen wir auch, wir feiern miteinander das Abendmahl. Das ist keine Trauerveranstaltung, weil da einer gestorben ist. Wir wissen ja, er ist auferstanden und lebt und kann jetzt eben alle Schuld vergeben. Und wenn er sagt, komm zu mir, dann wollen wir jetzt Antwort geben mit einem weiteren Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das ist ein Gebet. Wollen wir jetzt miteinander singen.
Meines Lebens vor dich hin, denn bei dir. mich geben, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. Der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin.
Ja, wir feiern Abendmahl und erinnern uns an die große Barmherzigkeit unseres Gottes, die in dem gekreuzigten Jesus sichtbar wird. Jesus ist bereit, uns alle Schuld abzunehmen, wenn wir zu ihm kommen und bereuen und ihm sagen, sei mir, dem Sünder, bitte gnädig, Herr, oder so ähnlich. Damit wir begreifen, dass Vergebung der Sünde wirklich real ist, hat Jesus uns die Zeichen von Brot und von Wein gegeben, damit wir was zu sehen haben und auch schmecken. Und wir wissen können, so real wie das Brot ist und wir das schmecken, wie das Brot schmeckt und aus dem Kelch trinken, genauso real ist auch die Vergebung der Sünde. Das ist schön zu wissen. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, da nahm er Brot und sprach darüber das Dankgebet. Er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ja, jetzt bitte ich die Helfer, nach vorne zu kommen, die beim Austeilen helfen von Brot und Kelch. Und wir erinnern uns an Jesus. Wir können auch still im Gebet mit ihm sprechen jetzt, vielleicht Schuld bekennen und dann fröhlich essen und trinken. Aber falls jemand sagt, ich möchte nicht teilnehmen an diesem Essen, der kann gerne auch das an sich vorbeigehen lassen. Ja, ich danke euch. Das ist mein Leib, sagt Jesus, der für euch geopfert wird. Aber wir beten jetzt noch miteinander für die beiden Zeichen. Wer macht das von euch?